Programm auf Deutsch.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. In den folgenden Minuten darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag werfen wir auch heute wieder einen Blick in die tschechische Geschichte. Im aktuellen Geschichtskapitel sprechen wir über die Literatur im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren. Ein Kapitel, das lange Zeit tabu war, jetzt aber von Literaturforschern näher untersucht worden ist. Wir machen Sie mit deren Erkenntnissen vertraut. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wieder mit einem Blick in unseren Kultursalon. Anton Reichenauer und František Jiránek sind zwei vergessene Barockkomponisten aus Böhmen, deren Werk erst in der letzten Zeit wiederentdeckt wird. Dank der Forschungsarbeit des Musikhistorikers Václav Kapsa und dank der Spielkunst der Ensembles Collegium Marianum und Collegium 1704. Über ein neues Buch zur Geschichte der Adelskapellen in Böhmen sowie zu zwei CDs, die kürzlich bei Supraphon erschienen sind, hören Sie jetzt mehr im Kultursalon von und mit Markéta Kachlíková.
Seit Jahren beschäftigt sich Václav Kapsa mit den Barockkomponisten aus Böhmen. Kürzlich hat er seine Forschungen im Buch »Die Musiker des Grafen Morzin« zusammengefasst. Er erörterte darin die Geschichte der Adelskapellen, die eine bedeutende Rolle im Musikleben Böhmens in der Barockzeit gespielt haben. Was aber kann man sich unter einer Adelskapelle vorstellen?
Das war ein Ensemble, die Musiker, die für einen Graf oder eine Adelsperson spielen. Ja, und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war ein Boom dieser Ensemblen. Es ist klar, dass die Kapelle des Grafen Morzin war sehr berühmt. Der Graf Wenzel von Morzin ist gut bekannt als Widmungsträger von vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Also Antonio Vivaldi komponierte für ihn. Aber er hatte auch eigene Musiker, die Prager oder böhmische Musiker, die in der Kapelle nicht nur spielten, aber auch komponierten. Und diese Musiker komponierten auch die Solokonzerte im Stil Vivaldi.
Die Adelskapellen waren kleine Hausensembles, in denen oft Bedienstete, Beamte sowie lokale Musiker spielten. Sie waren mit ihrem Besitzer eng verknüpft, begleiteten ihren Herrn auf dessen Reisen und nach dem Tod ihres Gründers wurden sie in der Regel aufgelöst. Mit der Auflösung des Orchesters gingen häufig auch die Noten verloren, so dass heute nur wenige der Werke und Komponisten bekannt sind, die von diesen Adelskapellen gespielt wurden. In der Kapelle des Grafen Morzin, eines Adeligen, der das Herrschaftsgebiet Vrchlabí Hohenelbe besaß und einen prächtigen Palast in Prag bauen ließ, waren hervorragende Prager Musiker tätig. Ihre Leistungen hat auch Vivaldi hochgeschätzt, der Morzins Maestro di Musica in Italia war. Einer der bedeutendsten einheimischen Komponisten in Morzins Dienst war Anton Reichenauer.
Reichenauer war, sagen wir, ein professioneller Komponist dieser Zeit. Das heißt, er spielte wahrscheinlich ein Cembalo oder Orgel, also Tasteninstrument. Und er komponierte nicht nur Instrumentalmusik, aber auch Kirchenmusik, nicht nur für Morzin, aber auch für andere Prager Adelspersonen oder Prager Kirchen. Reichenauer aber komponierte für die Kapelle und er kannte die Musiker gut. Er komponierte zum Beispiel die Fagottkonzerten. Das war in dieser Zeit nicht üblich, also Antonio Vivaldi komponierte ziemlich 40 Konzerten für Fagott und Reichenauer ist der zweite Komponist mit seinen drei Konzerten, hat ein Gewicht in diesem Feld. Und diese Konzerte wurden für einen sehr guten Fagottisten von Morzin komponiert.
Zwei der drei Konzerte von Anton Reichenauer enthält auch eine neue CD, die der Musikforscher Kapsa mitproduziert hat und auf der das Kollegium 1704 spielt. Ein Ensemble, das sich der historischen Aufführungspraxis der Barockmusik widmet. Sein Begründer und künstlerischer Leiter Václav Lux spricht über seine Beziehung zu Reichenauer.
Für mich persönlich war seine Musik eine große Entdeckung, weil es zwar überhaupt nicht allgemein bekannt wie Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel, aber seine Musik spricht italienische Sprache und er war in einer Kapelle angestellt, für welche auch Antonio Vivaldi seine Werke komponierte. Und man hört diesen italienischen Flair, diesen Einfluss Vivaldis und es ist sehr feurige Musik, aber mit böhmischen Wurzeln, und das finde ich, das ist das Interessantste, diese Fusion, diese Einflüsse, die zusammenkommen, auf einer Seite den böhmischen Ursprung seiner Musik und italienischen Einfluss, und noch dazu die Musik, also ist vor allem für Bläser, für Oboe und Fagott sehr virtuos, und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Erweiterung für Repertoire von diesen Instrumenten.
Das war eine Hörprobe aus Reichenauers Fagottkonzert G-Moll in der Interpretation von Sergio Azzolini. Für Václav Lux handelt es sich nicht um das erste Treffen mit Reichenauer.
Wir haben schon früher, vor allem in Deutschland, haben wir seine Werke gespielt. Auch in Regensburg im Festival Tage Alte Musik haben wir seine Ouvertüre gespielt, die auch von dem Bayerischen Rundfunk aufgenommen wurde. Und in Bad Arolsen im Festival haben wir ein Konzert gemacht mit Werken von Reichenauer. Und immer wieder haben wir Reichenauers Werke gespielt. Und das ist für uns auch sehr wichtig, weil die Reaktion des Publikums kann man nach einer CD-Aufnahme nicht hören. Das ist vermittelt dann. Und auch es ist einfach nicht so spontan. Und für mich persönlich ist sehr wichtig zu hören, wie das Publikum reagiert nach dem Konzert. Und ich muss sagen, das Publikum war immer sehr begeistert von seiner Musik und alle haben sich gefragt, wieso kennt man diesen Mann nicht?
Und wie lässt sich diese Frage beantworten?
Václav Kapsa hat das heute ein bisschen angedeutet, weil die tschechische Musikwissenschaft hat ihn für lange Zeit für einen deutschen Komponisten gehalten. Das ist überhaupt die Frage damals natürlich, was deutsch, tschechisch, österreichisch war, weil der Kulturraum gemeinsam war und die Grenzen nicht so streng genommen waren. Und die deutsche Musikwissenschaft hat ihn für einen böhmischen Komponisten gehalten. Deswegen war er in dem Interesse, weder deutsch noch böhmisch. Und das ist einer von den Gründen, warum er in Vergessenheit geraten ist. Ich glaube, unverdient. Und deswegen bin ich sehr stolz, dass wir für seine Rehabilitation uns verdient können.
Zu seinen Lebzeiten fand Reichenauer allerdings große Anerkennung, wie der Leiter des Kollegiums 1704 betont.
Reichenauer war sicher zu seiner Zeit kein Herr Nobody. Er war schon sehr geschätzt und seine Werke wurden nicht nur in Prag gespielt, bei Morzin, sondern auch in Dresden. Und das will schon was heißen, weil die Kapelle in Dresden war das beste Orchester der Zeit und der Konzertmeister in der Kapelle, Johann Georg Bissendl, hat die besten Werke seiner Zeit gesammelt, um sie dort zu spielen. Und unter diesen Werken findet man auch Reichenauers Werke. Und auch in anderen Ländern in Deutschlands findet man einige Abschriften von seinen Werken, und deswegen kann man davon ausgehen, dass er wirklich nicht unbekannt war und dass auch die ausländischen Kollegen seine Werke sehr geschätzt haben.
Und eben in Notensammlungen im Ausland, aber auch in tschechischen Archiven, hat Václav Gabsa nach Spuren der Musiker des Grafen Morzin gesucht.
Ich habe Glück gehabt, dass ich nicht nur Archivalien und Literaturangaben, aber auch Musik hatte. Aber die meisten Quellen sind nicht viel spannende Archivalien, also die Pfarrmatrikeln, die Zahlungen und so weiter.
Und wenn Sie sagen, ich habe die Musik gehabt, das heißt die Noten?
Ja, die Noten, die Quellen, die Notenquellen, die sind nicht in Prager Sammlungen erhalten, aber meistens im Ausland, in Dresden, in Darmstadt, in Wiesentheid oder in Stockholm.
Anton Reichenauer war aber nicht der einzige Komponist im Dienst von Wenzel Morzin. Anton Möser oder Christian Gottlieb Postel sind weitere Namen aus dem Umfeld der Kapelle.
Sehr spannend ist die Geschichte von František Jiránek. Das war ein Musiker, der wurde in Lomnice nad Popelkou geboren. Und das war ein Gut Morzins. Also er begann beim Hof von Morzin als Page und dann sandte ihn Morzin nach Venedig zum Antonio Vivaldi, wahrscheinlich zum Musiklernen. Und dann spielte er in der Kapelle in Prag und nach der Auflösung der Kapelle kam er nach Dresden und fand einen Arbeitgeber in dem Grafen von Brühl. Im Unterschied zu Reichenauer, Jiránek war ein Instrumentalist, der komponierte. Also er komponierte nur Instrumentalmusik, also Solokonzerten, Triosonaten, Sonaten und meistens für sein Instrument, also für die Violine. Aber auch bei Jiránek finden wir zum Beispiel Fagottkonzerte oder Oboe-Konzerte oder Flötenkonzerte.
Ausschnitt aus dem Flötenkonzert in G-Dur von František Jiránek, gespielt vom Collegium Marianum und Jana Semeradova, beendet unsere heutige Sendung. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Margareta Kachlíková. Mehr Musik aus den beiden CDs von Anton Reichenauer und František Jiránek bringen wir in unserer Sendereihe Musikcheck im April.
Soweit unser heutiger Kultursalon. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und heute schauen wir nicht nur in das Sprachlehrbuch, in dem die Vokabeln stehen, sondern wir sprechen auch darüber, über Bücher. Die Lektion dazu hat wie immer Markéta Kachlíková für Sie zusammengestellt. Mit ihr im Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Sie in unseren Sendungen der letzten Woche zur Buchmesse
Knižní veletrh
nach Leipzig eingeladen haben, wollen wir uns auch in Tschechisch gesagt dem Thema Buch
Kniha
bzw.
Knižka
zuwenden. Der März gilt nämlich in Tschechien als Monat des Buches
Měsíc knihy
und zwar bereits seit 1955. Wie das gesamte Erbe der kommunistischen Zeit geriet auch diese Tradition nach der Wende teilweise in Vergessenheit. Trotzdem wird daran heute wieder angeknüpft. zum Beispiel mit dem Monat der Leser,
Měsíc čtenářů,
der mit zahlreichen Sonderveranstaltungen in den Bibliotheken hierzulande begangen wird. Am Anfang des Wegs eines Buches zum Leser steht ein Schriftsteller,
Spisovatel,
bzw. ein Dichter,
Básník,
der das Buch schreibt,
Napsat knihu.
Einen Unterschied zwischen unseren beiden Sprachen gibt es beim Wort Autor. Während der Autor im Deutschen eben auf dem Feld der Literatur tätig ist, bezieht sich das Wort
Autor
im Tschechischen auf einen Urheber oder Verfasser allgemein, also
Autor
eines Buches,
Autor
eines Musikwerks. Bei
Autoři
eines Films handelt es sich um das ganze Drehteam. Auch etwa ein Gesetz kann einen Autor haben.
Autor zákona.
Wenn der Text eines Buches fertig ist, wird das Buch in einem Buchverlag,
nakladatelství,
von einem Redakteur bearbeitet und herausgegeben,
vydat knihu.
Aus der Buchdruckerei,
tiskárna,
führt sein Weg in eine Buchhandlung,
knihkupectví,
wo es verkauft wird, beziehungsweise in eine Bibliothek,
knihovna,
wo es ausgeliehen werden kann. Im Buchladen oder in der Bibliothek wartet das Buch dann auf seinen Leser,
čtenář,
bzw. seine Leserin,
čtenářka,
der oder die es lesen wird,
číst,
oder
přečíst si.
Dem Buch der Literatur,
literatura,
und deren Genres,
žánry,
werden wir uns auch in der kommenden Woche widmen. Bis dahin auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Der 15. März 1939. Die Nationalsozialisten marschieren in Prag ein. Hitler errichtet das Protektorat Böhmen und Mähren. Zwar besteht weiter ein tschechischer Verwaltungsapparat, doch die Macht liegt ab jetzt beim deutschen Amt des Reichsprotektors. Soweit die historischen Ereignisse, die hinlänglich bekannt sind. Kaum beleuchtet wurden im Schatten der politischen Ereignisse bisher die nationalsozialistische Literaturpolitik und ihre Auswirkungen auf deutsche und tschechische Autoren im Protektorat. Erst in den letzten Jahren haben sich einige Historiker und Literaturwissenschaftler aus Deutschland und Tschechien auf dieses Forschungsfeld begeben. Corinna Anton hat sich bei ihnen informiert.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Karel Čapek hat es nicht mehr miterlebt. Aber er hat wohl etwas geahnt, als er im Juni 1938 sagte:
Falls es noch um einen Einfluss der Literatur auf das Leben geht, so kann man den Schriftstellern nicht viel abverlangen. Zumal in Zeiten, in denen in der Politik allenthalben das Faustrecht gilt.
Čapek sagte diese Worte in einem Interview für die Krakauer Zeitung Nový Zjenik, als im Juni 1938 Literaten aus aller Welt zum internationalen PEN-Kongress in Prag zusammengekommen waren. Dass sich das Faustrecht in der Politik durchsetzte, zeigte sich bereits 3 Monate später. Da wurde das Münchner Abkommen geschlossen und wieder ein halbes Jahr später das Protektorat Böhmen und Mähren errichtet. Karel Čapek selbst starb im Dezember 1938. Er erlebte das Protektorat nicht mehr. Für den Einfluss der Literatur auf das Leben, wie es Čapek formuliert hatte, waren unter den Nationalsozialisten nicht mehr die Literaten selbst zuständig, sondern die Kulturabteilung im Amt des Reichsprotektors. Denn dort wurde entschieden, welche Autoren was veröffentlichen durften. Offiziell allerdings sollte ein anderer Eindruck entstehen, wie der Historiker Volker Mohn erklärt.
Es wurde offiziell eine Kulturautonomie gewährt, also im März 1939. Auf den ersten Blick konnte es auch im Literaturbereich so aussehen, als ob die tschechischen Stellen, die bisher zuständig waren für diesen Bereich, als ob die noch weiter ihre Arbeit getan haben, als ob es keine deutschen Eingriffe in die tschechische Literatur gibt. Wenn man aber genauer hinsieht, sieht man sehr schnell, dass von einer wirklichen Kulturautonomie keinesfalls gesprochen werden kann und dass auf verschiedenen Wegen deutsche Stellen massiv in das Literaturleben auf tschechischer Seite eingegriffen haben.
Von einer Literaturpolitik mit Zuckerbrot und Peitsche spricht der Historiker Mohn, der gerade an seiner Dissertation über Literaturpolitik im Protektorat arbeitet. Einerseits herrschte eine strenge Zensur, viele Bücher wurden verboten. Im März 1939 standen schon weit über 700 Werke auf einer Liste unerwünschter Bücher. Und die Zahl wuchs ständig. Andererseits aber wurden auch Anreize geschaffen, um Autoren zu belohnen, die sich in den Dienst der Propaganda stellten. Und zwar deutsche wie tschechische. Sie wurden zu sogenannten Dichterfahrten eingeladen, erhielten Literaturpreise und wurden bei Bücherausstellungen präsentiert. Wie aber gingen die Schriftsteller mit der Situation um? Dazu der Literaturwissenschaftler und Herausgeber eines Sammelbands über deutschsprachige Literatur im Protektorat, Peter Becher.
Es gab zum Beispiel Autoren, die 150-prozentige Nazis waren und in ihren Büchern nichts anderes geschrieben haben. Es gab andere, die eher so etwas wie Unterhaltungsliteratur geschrieben haben, aber sich trotzdem zum Nazismus bekannt hatten. Und dann gab es auch Autoren, die verstummt sind, die einfach nur in der für die Schreibtischschublade geschrieben haben und erst nach 1945 publiziert haben.
Wie sich einzelne Autoren entwickelten, erläutert Becher am Beispiel von Hans Watzlik. Der deutschsprachige Schriftsteller wurde 1879 in Südböhmen geboren und war schon in der ersten tschechoslowakischen Republik erfolgreich.
Watzlik ist einer der Autoren, die noch in der ersten Republik sogar einen Staatspreis bekommen haben und der dann aber im Zuge der späten 30er Jahre sich immer stärker zum Nationalsozialismus hin orientiert hat, der auch Parteimitglied geworden ist und in der Zeit einer der Autoren war, die am meisten publiziert haben und am häufigsten ausgezeichnet worden sind. Also er ist eigentlich ganz stark in dieses Fahrwasser hineingeraten und hat davon ganz stark profitiert.
Volker Mond zeigt am Beispiel des tschechischsprachigen Autors František Kožík, dass sich aus heutiger Sicht nur schwer beurteilen lässt, was einen Literat zu einem Kollaborateur werden ließ.
Kožík war ein junger und auch sehr, sehr produktiver und von seinen Verkaufszahlen auch sehr erfolgreicher Autor. Und gerade seine Bekanntheit bewirkte es natürlich, dass er ins Visier der Besatzungsmacht geriet, die ihn immer wieder in verschiedenen Situationen unter Druck setzte oder nötigte, sich anzupassen oder bestimmte Dinge zu tun, die man von ihm erwartet hatte.
Heute gelte Kožík einerseits als ein Autor betont nationaler tschechischer Bücher, der versucht habe, darin auch national-tschechische Werte zu vermitteln, so Mohn. Andererseits werde Kožík häufig als ein Literat gesehen, der an einer besonders problematischen, von den Nationalsozialisten organisierten Fahrt teilgenommen hat. Künstler aus ganz Europa wurden 1943 nach Katyn gebracht. Die deutsche Wehrmacht hatte dort Massengräber entdeckt, in denen von russischen Soldaten ermordete Polen lagen. Die Nationalsozialisten missbrauchten den Fall zur Propaganda. Die Künstler sollten sich die Gräber ansehen und anschließend in ihren Heimatländern im Sinne der NS-Propaganda darüber berichten.
Kožík ist dort mitgefahren, das ist richtig. Es wurde eben auch sein ganzes Leben lang immer wieder vorgehalten. Ich denke aber, dass auch das problematisch ist, also ihn allein wegen Katyn zu bewerten und vielleicht negativ anzustempeln, weil das gerade ein Punkt war, an dem er nicht wirklich einfach ablehnen konnte. Also der Druck war schon sehr groß.
Wer aber setzte die Künstler so unter Druck? Im Protektorat steht vor allem ein Name für die nationalsozialistische Literaturpolitik. August Ritter von Hoop. Er war ein Prager Deutscher, der noch in den 1930er Jahren für die Prager Presse gearbeitet hatte. Eine Zeitung, die dem tschechischen Staat gegenüber loyal gewesen war.
Ab 1939, also hat er gezielt versucht, in den deutschen Behörden Ämter zu bekommen, eingesetzt zu werden, hat er tatsächlich erstmal einen Posten in der deutschen Kulturabteilung bekommen, als Presselektor. Offenbar fand man ihn dort so fähig für die Zwecke, die man dort verfolgte, dass man ihn dann als deutschen Funktionär in die tschechische Abteilung eingesetzt hat. Das war zunächst eine Unterabteilung des tschechischen Ministerratspräsidiums. Die wiederum hat Hoop sehr schnell zu einer der zentralen Kontrollinstanzen ausgebaut.
Mit der Verwaltungsreform von 1942 wurde Hoop zum Leiter der Sektion Schrifttum im Ministerium für Volksaufklärung. Er war nicht nur für Zensur und Verbote zuständig, sondern entschied auch, welcher Verlag zugelassen wurde und wie viel Papier für den Druck welcher Bücher erhielt. Der Papiervergabe waren auch die Zeitungen unterworfen. Doch nicht nur deshalb werden sie häufig mit eingeschlossen, wenn von Literatur im Protektorat die Rede ist. Oftmals arbeiteten die Schriftsteller gleichzeitig auch als Redakteure und umgekehrt. Medienhistorikerin Barbara Köplowa hat sich mit den Zeitungen wie der Bohemia und dem Prager Tagblatt befasst, den Flaggschiffen der deutschen Presse in der Ersten Republik.
Wichtig und berühmt waren sie durch die Redakteure, die gleichzeitig zu den deutschen Schriftstellern aus Prag gehörten.
Dazu zählen zum Beispiel Johannes Urchsidil und Max Brod, Egon Erwin Kisch und Friedrich Thorberg. Viele deutschsprachige Redakteure waren bereits ausgewandert, als mit dem Prager Tagblatt am 4. April 1939 die letzte große deutsche Zeitung in Prag eingestellt wurde. Schon am folgenden Tag wurde in denselben Redaktionsräumen und in derselben Druckerei der Neue Tag hergestellt, der das offizielle Organ des Protektorats wurde.
Und der Neue Tag war die wichtigste Zeitung der Zeit von 1939 bis 1945. Der war maßgebend auch für die tschechischen Zeitungen. Erstmal mussten viele Sachen erscheinen im Neuen Tag und erst nachher durften die tschechischen Zeitungen also die wichtigen Sachen veröffentlichen.
Die Redakteure, die für den Neuen Tag arbeiteten, mussten sich damit abfinden, im Dienste der NS-Propaganda zu schreiben. Manche entwickelten allerdings ihre Strategien, um auch über das tschechische Kulturleben zu berichten, wie zum Beispiel der Musikkritiker Hans-Heinz Stuckenschmidt. Er kannte die tschechische Szene sehr gut und hat, zumindest in den Anfangsausgaben, auch über tschechische Künstler wie Bedřich Smetana geschrieben.
Da hat er immer das Deutsche reingemischt. Und dass seine Tagesbücher auf Deutsch geschrieben wurden von Smetana. Und da hat er immer die deutsche Note bei den Künstlern herausgebracht.
Doch lange kam er mit dieser Strategie nicht durch. Die Zensur war streng. Und der Einfluss der Literatur auf das Leben, an den Karel Čapek schon 1938 nicht mehr recht glaubte, hatten die Journalisten hier vielleicht noch bessere Chancen als die Literaten?
Dieser Glaube, man könnte noch was beeinflussen, der war stark am Anfang, aber die konnten überhaupt nichts beeinflussen. Das war nur eine Illusion.
Egal, ob man den Literaturwissenschaftler Becher, den Historiker Mohn oder die Medienwissenschaftlerin Köplowa fragt, sie sind sich einig, dass es über die Jahre 1938 bis 1945 in ihren Disziplinen noch viel zu erforschen gibt. Und dass es in den meisten Fällen unzulässig ist, einzelne Autoren und Journalisten in eine bestimmte Schublade zu stecken.
Das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 19. März 2011. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte vysílání Rádia Praha. Dále pokračujeme v češtině.